ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute live vom Mannheimer Maimarkt mit Nabil Attassi.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Franziska Brandner. Hallo.
Guten Morgen.
Frau Brandner, ich habe gerade gehört, die Züge streiken alle zwischen Heidelberg, Mannheim, Frankfurt. Da hatte ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Sorge. Sie wohnen ja in Heidelberg, aber Sie sitzen jetzt hier. Das ist schon mal schön.
Hat schon mal gut geklappt.
Ja. Wir sitzen jetzt hier auf so einer großen Bühne, recht weit voneinander entfernt, und es ist ziemlich zugig, also von wegen Frühling und warme Temperaturen, da merken wir gar nichts von.
Nee, es zieht hier ziemlich stark, eher sehr frisch.
Ja. Sie sind parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium bei Robert Habeck und in dieser Funktion ja eigentlich als Heidelbergerin im Bundestag und dann immer so hin und her zwischen Berlin. Wie teilt sich das auf bei Ihnen, Berlin und Heidelberg?
Es hängt immer davon ab, wann wir Sitzungswochen haben. Also der Bundestag hat festgelegte Sitzungswochen und die sind von Montag bis Freitag in Berlin. Und zwischen Heidelberg und Berlin kann man eben nicht abends kurz heimfahren. Deswegen ist man dann meistens die Woche über in Berlin. Und jetzt ist nicht Sitzungswoche und ich bin hier.
Das ist gut. Dann können Sie nämlich hier bei uns sein. Was machen Sie immer so, wenn Sie in Heidelberg sind? Freizeit haben?
Auch.
Oder kennen Sie sowas gar nicht, Freizeit?
Doch. Also doch, ich mache mir immer die Zeit auch für meine Freunde und für schöne Sachen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Dinge. Also wenn man im Wahlkreis vor Ort ist oder wenn ich in Heidelberg bin, dann sind ja alle Themen relevant. Dann geht es von der Kita über das Jugendzentrum, über die Energiefragen, Unternehmen. Ich besuche viele tolle Unternehmen bei uns in der Region, auch nicht nur in Heidelberg, sondern wir sind ja eine starke Region. Von daher das relativ bunt gemischt.
Ja, das sind alles Themen, die wir uns heute auch natürlich beschäftigen werden, die Sie gerade genannt haben, gerade auch das modernisierte Gebäudeenergiegesetz. Da wird Ihnen ja immer nachgesagt, Sie hätten das gemacht, aber jetzt ist mir gerade zugetragen worden, also eigentlich wollen Sie das gar nicht sich unbedingt anziehen ans Revier, das Gebäudeenergiegesetz. Wie viel haben Sie da teilgehabt?
Naja, im Ministerium haben wir unsere Aufgaben und jeder hat so seine auch Zuständigkeiten und Prioritäten. Ich mache für uns hauptsächlich Handelspolitik, ich mache viel Rohstoffe, ich schaue bei Innovation und Digitalisierung, zum Beispiel, wie gehen wir jetzt mit künstlicher Intelligenz um und Wasserstoff. Aber natürlich sind wir am Ende ein Ministerium.
Ja, Sie sind sonst eigentlich, also Sie sind eine Europafrau. Sie haben auch im Europaparlament gesessen von 2009 bis 2013, richtig?
Ja.
Und Europa liegt Ihnen auch ziemlich am Herzen. Also da haben Sie eigentlich auch gerade auch viel zu weinen, oder?
Was, ob ich zu weinen? Nein, es sind schwierige Zeiten für Europa. Wir haben einen Krieg in Europa. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht so vorstellen können. Und ich komme aus der Grenzregion. Ich bin in Neuenburg am Rhein groß geworden, in Freiburg zur Schule gegangen. Und dort ist natürlich Europa immer sehr präsent. Also von Neuenburg sind wir immer samstags rübergefahren nach Chalon-Pays, den Supermarkt, und haben dort guten Käse und Brot gekauft. Und die Franzosen sind rübergekommen und haben im Aldi billiges Klopapier und so gekauft. Ja, also das heißt, man hatte immer den Austausch. Und es war aber auch klar, dass es schon Zeiten gab, in denen es anders war, in denen zwischen den Ländern Krieg herrschte. Und deswegen ist für mich Europa oder der Frieden, die Freiheit, die wir haben, nie selbstverständlich gewesen. Und deswegen finde ich es eigentlich gut zu sehen, dass wir als Europäische Union trotz der schwierigen Zeiten zusammenhalten. Aber klar sind es nicht die einfachsten Zeiten.
Sie sind ja 2013 dann tatsächlich aus dem Europaparlament in den Bundestag gewechselt. Eigentlich für so eine Europapolitikerin, das ist doch eigentlich kein guter Wechsel. Warum haben Sie sich da entschieden, damals zu sagen, oder ist es ein guter Wechsel? Habe ich das missverstanden? Weil ich sehe Ihr Gesicht von Weitem allerdings. Aber ich sehe, Sie stimmen mir nicht zu.
Also historisch gesehen war es häufig so, dass wenn man altgediente Politiker hatte, dass man dann am Ende der Karriere gesagt hat, jetzt machst du noch eine Runde in Europa. Bei uns ist es aber schon länger andersrum, dass wir auch gesagt haben, ja, auch junge Menschen dürfen Europa mitgestalten oder jüngere Menschen. Und ich bin damals gewechselt in den Bundestag oder für den Bundestag angetreten. Das war zur Zeit der großen Finanzkrise. Man erinnert sich vielleicht daran, wie gehen wir um?
Ja. Manchmal ist es sehr schwer, sich vor lauter Krisen noch an welche Krise an da welche, so genau war, zu erinnern.
Das war damals die große Finanzkrise, ausgelöst in den USA, dann rübergeschwappt in Europa. Und mein Eindruck war damals, dass Europa eigentlich damals viel schwieriger dastand, also fast am Auseinanderkrachen war. Und ich einen Beitrag dazu leisten wollte, dass wir in Deutschland auch anders über Europa diskutieren. Und deswegen wollte ich nach Berlin in den Bundestag und habe den Schritt auch nie bereut.
Wir sind live bei SWR1, Leute, auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Und so langsam füllt sich das hier, es kommt mehr Verkehr hier, so die Straße runter. Immer mehr Leute laufen hier lang und schauen, was hier so ist. Manche winken uns auch zu freundlich und sind unterwegs. Wir sind hier mit Franziska Brandner, heute parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Frau Brandner, Sie waren schon mal bei uns in der Sendung, allerdings in einem ganz anderen Setting. Das war vor anderthalb Jahren vor der Bundestagswahl. Da waren Sie Spitzenkandidatin von Bundes 90 Die Grünen in Baden-Württemberg. Und damals wollten Sie eigentlich auch Parteivorsitzende werden. Das ist jetzt eine andere Grüne aus dem Land. Sie haben damals zurückgezogen, um das zu machen, was Sie jetzt machen. Warum?
Also die Entscheidung mitgestalten zu können in einem der Ministerien, die eine große Aufgabe hat, nämlich dafür zu sorgen, dass wir Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand in Einklang bringen mit Klimaschutz, ist eine der spannendsten Aufgaben, und daran mitwirken zu können, das war für mich eine tolle Chance und die habe ich ergriffen.
Das war eine bessere Chance, als Parteivorsitzende zu werden?
Das sind immer unterschiedliche Aufgaben. Ich möchte es jetzt gar nicht bewerten, was besser oder schlechter ist, aber ich hatte wirklich ein Interesse und auch Freude drauf, nach vielen Jahren der Opposition, wo man Ideen entwickelt und sagt, so könnte man es machen, dann auch wirklich selber mitgestalten zu können.
Und wie kommen Sie voran?
Ich bin ganz froh darüber, dass wir es geschafft haben, zum Beispiel mit Blick auf die Handelspolitik, endlich die Blockaden zu lösen. Es war über Jahre lang, war es immer entweder Handel oder Klimaschutz, entweder Menschenrechte oder Handel. Und jetzt haben wir es geschafft, das zusammenzubringen, zu sagen, wenn wir natürlich mit vielen Ländern dieser Welt Handel betreiben, dann ist es für uns auch relevant, was passiert mit Kinderarbeit zum Beispiel. Wie wird dort die Natur zerstört oder auch nicht? Und dadurch haben wir sehr, sehr viele Blockaden lösen können. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich immer denke, zum Glück haben wir das endlich auf den Weg gebracht. In den geopolitisch schwierigeren Zeiten ist es gut, Partner zu haben.
Ja, das wird Ihnen ja zugeschrieben, dass Sie diese Handelsblockade aufgelöst haben. Da geht es um das Handelsabkommen mit Kanada. Sie gelten als so ein bisschen unkonventionell als Staatssekretärin. Viele sagen Ihnen nach, Sie seien die heimliche Ministerin, ganz nah dran an Robert Habeck. Sie gelten als sehr ehrgeizig, geradeaus. Ziehen Sie sich diesen Schuh an oder entspricht das gar nicht der wirklichen Franziska Brandner, die hier neben mir sitzt?
Also ich bin auf jeden Fall jemand, die gerade raus ist und die was erreichen möchte. Ich mache Politik, weil ich denke, man kann Dinge besser machen, schneller hinbekommen, nachhaltiger hinbekommen, und dafür bin ich auch angetreten. Und deswegen bin ich auf jeden Fall jemand, der gerne was erreicht. Ob man das jetzt so tituliert, wie das Handelsblatt gemacht hat, das möchte ich gar nicht beurteilen, aber klar bin ich jemand, der gerne was verändert.
Ja, das ist die Quelle gewesen, ganz genau. Im Handelsblatt stand das geschrieben. Wenn man aber Ihren Lebenslauf liest, also deutsch-französische Schule in Freiburg besucht, geboren sind Sie in Lörrach, dann waren Sie bei der Heinrich-Böll-Stiftung, Sie waren viel im Ausland unterwegs, Sie haben an der Sciences Po studiert in Frankreich. Für alle, die es nicht wissen, die Sciences Po ist so ein bisschen was wie die Elite-Universität, auch für die Franzosen, die in den Verwaltungsjob auch dort wollen in der Politik. Waren an der Columbia in New York, bei der also ist schon ein sehr, sehr ehrgeiziger Lebenslauf. Was sind Sie so für ein Mensch sonst? Also gerade raus haben wir schon, ehrgeizig haben wir auch definiert, und Sie wollen für Ihre Themen einstehen. Welche Themen sind denn das bei Ihnen?
Also ein ganz wichtiges Thema für mich ist immer das Freiheitsthema, dafür zu sorgen, dass wir in Freiheit leben können, dass man seine Entscheidungen treffen kann, wie man es will, dass wir Menschenrechte durchsetzen können bei uns, aber auch weltweit. Also wirklich dieser Anspruch zu sagen, wir müssen uns unsere Demokratie erhalten, die Möglichkeiten bei uns zu leben, wie man es will, sagen zu können, was man will, dieses Hochhalten von Rechtsstaatlichkeit, das ist eines der großen Themen, das mich umtreibt. Und das andere ist, wie wir es schaffen, unseren Wohlstand so aufzustellen, dass wir dabei nicht die Natur zerstören. Das ist eine, finde ich, der grundlegenden Aufgaben, die unsere Generation hat. Wir sind ja ganz gut aufgewachsen. Also wir hatten keinen Krieg, den wir befürchten mussten. Das großer Luxus in dem Sinne, ja, in Zeiten, in denen man den Eindruck hatte, es wird alles auf der Welt immer besser. Und jetzt haben wir aber auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die nächste Generation, die Generation meiner Tochter, auch noch ein gutes Leben hat und nicht eine zerstörte Umwelt, ein zerstörtes Klima. Und das finde ich das andere große Thema, was mich umtreibt, dafür zu sorgen, dass wir da der nächsten Generation auch was Gutes hinterlassen.
Genau, hier im gläsernen Studio habe ich hier Franziska Brandner neben mir, eine, ja, eigentlich ein Kind der Region, kann man sagen, ne, Frau Brandner?
Ja, auf jeden Fall.
Sie wohnen in Heidelberg und Sie haben auch mal hier in Mannheim gearbeitet, an der Universität. Eine ganze Weile haben auch mal keine Politik gemacht. Sitzen ja jetzt für Heidelberg tatsächlich im Bundestag, und zwar das auch schon seit 10 Jahren, also seit 2013. Ja, das geht schnell. Ne? Sie sind aber keine klassische Parteisoldatin, oder doch?
Nee, ich habe ja auch viel im Ausland gelebt, haben Sie ja vorhin auch erwähnt. Habe viele andere Sachen gemacht und mich dann irgendwann wieder entschieden, aktiv mitgestalten zu wollen. Weil wenn ich Sachen sehe, wo ich immer denke, das muss besser gehen, das kann gerechter zugehen, und dann juckt es mich immer so. Dann muss ich sagen, jetzt muss man was verändern. Und das hat mich dann dazu gebracht, wieder in die Politik zu gehen. Aber nee, genau, nicht so klassisch. Und ich bin in Lörrach im ganzen Südbadischen geboren und dann immer ein bisschen weiter nördlich gekommen. Und viel nördlicher will ich eigentlich auch nicht gehen.
Ja, Sie haben in Mannheim mal gearbeitet. Haben Sie da auch in Heidelberg gewohnt?
Ja. Ja? Also ich habe in Mannheim an der Uni promoviert und dann gearbeitet am Lehrstuhl, aber hauptsächlich war die für die Promotion da. Aber habe immer in Heidelberg gewohnt. Das war familiär auch bedingt. Meine Mutter hatte schon in Heidelberg studiert gehabt, hatte da viele Freundinnen. Und deswegen war ich schon als Kind immer in Heidelberg. Und deswegen war für mich irgendwie klar, dass ich dann auch nach Heidelberg gehe.
Wenn wir gerade über Ihre Mutter reden, Schlagzeile eben gerade, es gibt einen großen Polizeieinsatz gegen die Drangheta. Über diese Drangheta haben wir eine mehrteilige Podcast-Serie gerade im SWR gemacht, und da habe ich Sie gerade sagen hören, die kenne ich.
Ja, genau, da hat mich auch meine Mutter darauf hingewiesen. Meine Mutter ist absoluter SWR1-Fan und ich bin damit auch aufgewachsen. Bei uns lief morgens immer SWR1. Immer, ich glaube, wegen der Musik und den informativen Nachrichten. Es war immer der Mix zwischen beidem. Und das läuft bei meiner Mutter auch immer noch.
Hat Ihnen ja nicht geschadet, offensichtlich.
Nee, ich mag die Musik. Ich finde, es macht immer gute Laune. Es ist herrlich morgens, wenn man mit guter Musik aufwacht und den Tag beginnt. Ist ja schon mal die halbe Miete da.
Okay, das nehmen wir. Jetzt müssen wir aber noch mal über die Grünen sprechen. Für die engagieren Sie sich nämlich im Land. Sie waren auch Spitzenkandidatin. Und man weiß natürlich, und da muss ich Sie jetzt drauf ansprechen, Boris Palmer hat die Grünen verlassen am Donnerstag. Das frage ich Sie jetzt als Parteifrau. Wie sehr schadet das den Grünen in Baden-Württemberg?
Ich würde Sie wirklich bitten zu respektieren, dass ich zu Boris Palmer nichts sage. Das Wohl meiner Tochter, unserer Tochter, geht da einfach vor.
Gut, akzeptiert. Es gibt noch so ein paar andere Problemchen auch bei den Grünen, zum Beispiel in Ihrem Ministerium. Da wurden Sie jetzt auch viel befragt zu Ihrem Kollegen. Und zwar, dass es eine mutmaßliche Klüngelaffäre dort gibt. Patrick Greichen ist da betroffen, Energiestaatssekretär, soll Posten nach Verwandtschaftsgrad vergeben haben. Der Vorwurf lautet Vetternwirtschaft. Viele finden, Robert Habeck sollte da jetzt mal aufräumen. Und seinem Ministerium raten Sie ihm da auch zu? Sie sind ja nah dran.
Also die Situation ist ja die, dass die familiären Verhältnisse zu Beginn klar gemacht wurden und auch sichergestellt wurde, dass bei Vergabeverfahren, bei Aufträgen nicht Herr Greichen darüber entscheidet, sondern der Staatssekretär Philipp. Das wurde von Anfang an klargestellt, im Haus durchgezogen, und jetzt ist natürlich ein Fehler passiert. Nicht bei einem Vergabeverfahren, sondern bei einer Personalentscheidung. Dafür hat er sich entschuldigt. Das ist auch einfach ein richtiger Fehler. Und das Auswahlverfahren wird jetzt ja auch deswegen nochmal geprüft. Der Aufsichtsrat entscheidet die Woche, wie er damit umgeht. Das ist ärgerlich, aber für die anderen Dimensionen existieren zum Glück diese Regeln. Und ich finde es auch richtig, dass man diese Transparenz einfordert. Das Vertrauen in der Demokratie ist das Wichtigste, was wir haben.
Ja, da haben Sie zwei Dinge genannt, Vertrauen und Transparenz. Dieses verloren gegangene Vertrauen und diese verloren gegangene Transparenz jetzt auch. Wird die Robert Habeck noch schaden? Müssen Sie da vielleicht doch ein bisschen noch härter durchgreifen? Ich frage nochmal.
Wissen Sie, dazu hat ja Robert Habeck selber schon das Richtige und Wichtige gesagt. Ich finde, dass es wichtig ist, die Transparenz zu haben. Und wir haben die eben zu Beginn der Amtszeit auch klargestellt und nicht erst jetzt. Das ist trotzdem ein Fehler passiert. Deswegen muss man natürlich in Zukunft umso härter darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden.
Frau Brandner, wir müssen über das Gebäudeenergiegesetz sprechen. Vor knapp 2 Wochen hat es das Kabinett beschlossen. Das muss jetzt den parlamentarischen Weg noch gehen. Bundestag, Bundesrat und so weiter. Da vergeht noch eine Menge Zeit. Aber diskutiert wird schon sehr viel. Es geht vor allem um das Verbot des Neueinbaus von Öl- und Gasheizungen ab dem kommenden Jahr. Jetzt wurde in der letzten Woche ganz aktuell bekannt, der Heizungsbauer Viessmann, ein Vorzeigeunternehmen für Klimatechnik, verkauft seine Wärmepumpensparte an ein US-amerikanisches Unternehmen, an Carrier Global. Haben Sie da schon die erste Rechnung gekriegt für dieses Gesetz, für diesen Kabinettsbeschluss?
Nein. Wir haben die Aufgabe, in Deutschland zu zeigen, dass wir Klimaneutralität schaffen, dass wir das Klima schützen können. Und wir haben das uns nicht als jetzt die neue Regierung vorgenommen, sondern schon die alte hatte beschlossen, dass 2045 Deutschland klimaneutral sein soll. Und eine Heizung, die baut man ja nicht für 5 Jahre ein, sondern 20, 30 Jahre. Und wenn man eben von 2045 zurückrechnet und es ernst meint, dann muss man irgendwann auch anfangen mit den neuen Technologien. Und die Ölheizungen übrigens hatte schon die alte Regierung verboten. Also das Peter ist Altmaier. Peter Altmaier. Deswegen finde ich, muss man da fair sein. Und wir haben im letzten Jahr gemerkt, wie schmerzvoll es ist, wenn man abhängig ist von Gas, von außen. Ja. Und außerdem gehen immer mehr die Preise nach oben fürs Gas. Also das ist ja der Gedanke, dass fossile Energie teurer wird. Und wir müssen eben auch sicherstellen, dass in Zukunft sich alle das Heizen leisten können. Und deswegen machen wir jetzt einen pragmatischen und sozial abgefederten Schritt. Es gibt viele Übergangslösungen, es gibt Ausnahmen, es gibt eine große Förderung finanziell für die Technologien. Das ist übrigens jedem frei. Man kann das mit einer Wärmepumpe, man kann es aber auch mit Solarthermie, man kann es mit Geothermie, man kann das mit Wärmenetzen, mit hybriden Heizungen, mit Wasserstoff. Das heißt, es gibt ja zum Glück noch sehr viele Möglichkeiten. Holzschnitzel gibt eine ganze Variante.
Man kann, Sie haben sich aber schon sehr auf die Wärmepumpe da jetzt auch fokussiert. Man kann jetzt natürlich auf Herrn Altmaier zeigen, aber Fakt ist, Sie haben es ja auch vorgezogen. Jetzt geht das ganz schön schnell. Also erstmal, wenn man sagt, man möchte, sage ich mal, über die Zeit Heizungskosten sparen und dabei auch umweltfreundlich sein, muss man ja erstmal investieren. Das heißt, es kostet erstmal was. Wie wollen Sie denn die Leute mitnehmen, die da jetzt Kosten haben? Also ich denke zum einen an die Häuslisbauer, die jetzt gerade erst frisch saniert haben und sich da noch eine Gasheizung eingebaut haben, die vielleicht in 2 Jahren kaputt geht. Die können dann keine neue Gasheizung mehr einbauen. Die müssen dann sanieren. Nochmal.
Also jeder hat das Recht zur Reparatur. Das ist wirklich ganz klar, dass jeder natürlich, wenn jetzt was kaputt geht, dass man dann reparieren kann. Und häufig hilft es ja auch, wenn es gar nicht mehr reparaturfähig ist und man einfach ganz neu was machen muss, dann ist der Punkt, dass man ersetzen muss, entweder durch eine eben Wärmepumpe, Holzpellet, es gibt ja dann viele Optionen, die man nutzen kann, und es wird staatlich gefördert bis zu 50%. Und auch der andere, für die anderen 50% gibt es dann eben die günstigen KfW-Kredite. Das heißt, wir lassen da auch niemanden mit alleine, sondern es wird finanziell sehr stark unterstützt, abgefedert, und dann gibt es immer Momente, wo es nicht klappen wird. Und dafür gibt es Ausnahmemöglichkeiten, es gibt Übergangsfristen. Das heißt, es ist wirklich so ausgestaltet, dass es klappt. Und wir haben in Baden-Württemberg auch das Glück, dass die Landesregierung schon 2020 angefangen hatte, eine Wärmeplanung zu machen für alle Kommunen. Die ist Ende des Jahres fertig. Das heißt, hier in Baden-Württemberg wissen wir auch genau, wo werden Sie einen Fernwärmeanschluss haben, wo gibt es ein Wärmenetz. Das ist auch ein großer Vorteil für uns in Baden-Württemberg.
Ja. Dennoch, also auch wenn da eine Unterstützung fließen wird, die muss ja auch aus Steuergeldern finanziert werden. Auf der anderen Seite, Sie haben da, also der Deutsche Mieterbund zum Beispiel, also überhaupt hagelt es ja Kritik von allen Seiten. Zu schnell, zu radikal, zu einseitig und vor allem zu wenig sozial ausgewogen. Der Deutsche Mieterbund hat eine Pressemitteilung rausgegeben, kritisiert die Sozialverträglichkeit für Mieter. An die wird ja, also man spricht ja vorwiegend über die Eigentümerinnen und Eigentümer. Aber was ist mit den Mietern? Die müssen ja, werden ja über die Kostenumlage auch beteiligt. Das heißt, wir haben wieder mit steigenden Mieten zu rechnen.
Das wurde ja schon geändert. Also der Anteil, den eben die Mieter zu übernehmen haben oder der umlegbar ist auf die Mieterinnen und Mieter, der wurde ja auch schon reduziert. Und es ist ja im Gegenteil so, dass wenn wir heute nicht umsteuern, dann die Mieterin, der Mieter in 10, 15, 20 Jahren, wenn die fossilen Energien so teuer sind, wie sie ja aktuell auch werden, sich das Heizen nicht mehr leisten kann. Ja. Und dann ist die Mieterin, die alte, also ich sage mal jemand, der in einer Wohnung wohnt, die nicht gut saniert ist, die mit Gas beheizt ist, die hat dann horrende Heizungskosten. Und dann sitzen wir in ein paar Jahren hier und überlegen uns, was können wir machen, um diesen Menschen zu helfen. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir jetzt einmal vorausschauend dafür sorgen, dass auch in Zukunft sich alles Heizen leisten können.
Sie haben, Frau Brandner, im Bundeswirtschaftsministerium natürlich auch viel mitbekommen und mitgewirkt auch am neuen Gebäudeenergiegesetz, über das wir auch gerade schon gesprochen haben. Da kommen jetzt sehr viele Fragen rein und ich muss noch mal auf die Menschen dann doch noch mal eingehen. Also die hohen Kosten, die da entstehen und die kurzen Fristen, die Sie jetzt gesetzt haben, wenn man jetzt überlegt, bis das durch den Bundestag, durch den Bundesrat ist, da vergeht noch eine ganze Menge Zeit und dann haben wir noch ein paar Monate in 24 und dann war es das mit der Frist. Glauben Sie wirklich, dass Sie das mit diesen kurzen Übergangsfristen durch alle Instanzen kriegen werden?
Jetzt ist der Bundestag am Zug und dort wird sicherlich noch mal über das Einzelne in dem Gesetz auch beraten und noch mal diskutiert. Aber die Entscheidung, das Ganze vorzuziehen, ist im März 22 gefallen. Also das heißt, die Perspektive, hier beschleunigt von dieser Gasabhängigkeit auch loszuwerden, die ist natürlich zurzeit gefallen, als wir ja sehr deutlich gespürt haben, wie schwierig es ist, wenn unsere Versorgung im Winter, unser Heizen davon abhängig ist, dass jemand, ein Autokrat, einer, der Krieg führt in Europa, uns das Gas liefert. Und deswegen war der klare Wille zu sagen, wir wollen aus diesen Abhängigkeiten schneller rauskommen und wir möchten es aber so ausgestalten, dass eben jede und jeder es machen kann. Und deswegen gibt es die Übergangsfristen, deswegen gibt es die Ausnahmeregeln. Und deswegen gibt es auch starke finanzielle Unterstützung auf dem Weg, weil klar ist, dass man das abfedern muss, dass es pragmatisch ausgestaltet sein muss.
Ja, mindestens 65% erneuerbare Energien sollen es sein ab dem nächsten Jahr. Und Sie haben gerade von Ausnahmeregelungen gesprochen. Da gibt es auch einige Kuriositäten, zum Beispiel diese Altersgrenze von 80 Jahren. Also warum haben Sie die denn eingezogen? Was hat sich denn der Wirtschaftsminister dabei gedacht, diese Grenze festzulegen? Ich frage mich dann schon, wer baut denn über 80 noch ein Haus?
Über 80 ein neues Haus bauen, wahrscheinlich nicht so viele, aber es geht ja darum, dass Menschen in ihren Häusern leben und dann vielleicht mal eine Heizung kaputt geht. Das soll vorkommen. Man wünscht es sich immer nicht, aber es soll vorkommen. Und dann ist ja die Frage, was passiert.
Da muss ich aber dämmen. Also da muss ich ja eine teure Dämmungsreparatur machen, weil wenn ich eine Wärmepumpe reinbaue, dann muss ich auch dämmen, sonst bringt mir die Wärmepumpe ja wenig.
Nee, müssen Sie nicht. Das ist immer eines der Vorurteile, dass man das alles machen müsste. Das stimmt aber nicht. Aber Sie haben ja gefragt, warum eigentlich die 80? Ja. Es gibt ja jetzt schon gesetzlich die Pflicht, die Heizungen mit einem besonders geringen Effizienzgrad nach 30 Jahren auszutauschen. Und dafür gab es jetzt schon Härtefallmöglichkeiten. Die haben die Länder ausgestaltet. Und man hat einfach gesehen, in vielen Bundesländern war es häufig so, dass Menschen ab einem gewissen Alter gesagt haben, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Und das ist der Erfahrungswert. Und dann haben wir gesagt, dann muss doch nicht jeder einzelne Ausnahmeantrag stellen. Sondern wenn wir sehen, dass das de facto so ist und viele Ausnahmen gewährt werden, dann möchten wir diesen Menschen diese Prozedur ersparen. Sondern man macht von vornherein sagt man, die sind von ausgenommen. Das war eigentlich der Hintergedanke, ja, dass man Erfahrungswerte hat. Es gibt jetzt schon eben Regeln und jetzt schon Ausnahmemöglichkeiten. Bis jetzt muss man dafür einen Antrag stellen, muss man explizites begründen. Und dann war der Gedanke zu sagen, wir entbürokratisieren das. Das ist einfach ein Alter, ab dem es schwierig ist. Und deswegen muss man da auch eine Ausnahme machen. Und man muss sie dann nicht extra individuell beantragen. Und deswegen ist es eigentlich positiv. Und natürlich wird man trotzdem, auch wenn Menschen in einem jüngeren Alter auch eine Ausnahme brauchen, sie auch gewähren. Aber das andere geht dann eben pauschal.
Viele beziehen sich tatsächlich viel auf die Wärmepumpen. Die brauchen ja auch viel Strom. Also was bringt uns das, wenn wir jetzt zum Beispiel die erneuerbaren Energien gar nicht zur Verfügung haben, um diese Wärmepumpen mit Strom zu betreiben? Es ist ja so, das Ziel der Bundesregierung war 6 Windräder am Tag. Die Realität ist bei 0,8 Grad hier in Baden-Württemberg. Kriegen wir extrem wenig Windräder aufgebaut bei einer grünen Landesregierung seit 15 Jahren. Vielleicht habe ich es auch falsch gesagt. Lange Zeit eine grüne Landesregierung. Da frage ich mich, bringt es dann was, wenn wir die Wärmepumpen nachher mit Kohlestrom betreiben?
Der Anteil der Erneuerbaren im Strommix in Deutschland ist sehr hoch. Der geht teilweise bis zu 70-80% schon hoch, ist meistens so um die 40-50%. Der ist schon sehr hoch in Deutschland. Und natürlich müssen wir trotzdem schneller vorankommen beim Ausbau der Erneuerbaren. Deswegen haben wir im letzten Jahr ja auch sehr viel an Beschleunigung ins System gebracht. Also wir haben entbürokratisiert. Sie können heute eine Solaranlage sich auf Ihr Dach machen und müssen dafür nicht mehr extra ein Unternehmen anmelden und Steuern dafür zahlen. Sie können wesentlich leichter Balkonsolar nutzen. Wir haben das in vielen Fällen wirklich vereinfacht. Auch bei Wind ist klar, dass die Priorität auch für den Windausbau ist. Wir merken es übrigens auch in Baden-Württemberg, dass es jetzt wieder anzieht, dass die Verfahren wesentlich schneller sind. Früher hat es bis zu 8 Jahren gedauert. Kann man sich immer gar nicht vorstellen, bis so ein Windrad genehmigt wurde. Jetzt sind wir bei einem Jahr.
Dass wir die Energiewende dann schnell schaffen.
Genau, aber jetzt sind wir schon zum Glück bei einem Jahr. Das wird immer schneller. Und wir werden das sehen, dass es noch nicht 23, aber 24, 25 wird es massiv zunehmen. Und das ist auch gut, dass wir endlich diesen Knick Knick, den es ja in Deutschland gab, überwunden haben und jetzt Tempo reinkommt. Wir haben das sogar europarechtlich abgesichert. Das ist wirklich, ich bin ganz froh, dass wir da so viele unnötige Regeln weghauen konnten.
SWR1 Leute vom Maimarktgelände in Mannheim mit der grünen Politikerin und parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium mit Franziska Brandner. Und wir haben die Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer und davon kommen eine ganze Menge. Na klar, jeden und jede betrifft dieses Thema. Oliver Müller möchte wissen, warum bauen wir Windräder in Baden-Württemberg so erwiesenermaßen, dass Windaufkommen geringer ist? Warum investieren wir nicht mehr in Stromtrassen von Nord nach Süd?
Wir machen beides. Also es ist kein Entweder-Oder. Wir machen nicht entweder Wind im Norden und Trassen in Richtung Süden oder Wind im Süden, sondern wir machen beides, weil wir beides brauchen. Natürlich haben wir mehr Wind an der Küste auf hoher See. Deswegen wird dort auch schon sehr stark natürlich Windenergie heute genutzt. Aber auch bei uns gibt es gute Standorte. Und diese Standorte werden wir bei uns genauso nutzen, damit wir endlich eine sichere und unabhängigere Energieversorgung bei uns haben. Und vor allen Dingen auch eine günstige, weil heute schon ist der erneuerbare Strom der günstigste.
Es gibt ja immer wieder Berichte darüber, dass diese Leitungen von Nord nach Süd, sowohl nach Bayern als auch nach Baden-Württemberg, diese Stromtrassen, dass das im Prinzip nie richtig in Gang kommt. Wo ist denn da das Problem?
Ja, das wurde über Jahre ausgebremst, auch vor allen Dingen aus einem bayerischen Reflex heraus. Zum Glück sind mittlerweile da einige der Blockaden auch aufgehoben worden, weil auch alle mittlerweile einsehen, dass wir den Strom auch in den Süden bekommen müssen. Es ist ja absurd, wenn in Norddeutschland oder in Dänemark die Windkraftanlagen ausgeschaltet werden müssen, weil der Strom nicht in den Süden kommen kann. Das können wir uns einfach gar nicht mehr leisten. Und deswegen hat es jetzt zum Glück auch, glaube ich, der Letzte verstanden, dass es Sinn macht. Und jetzt gehen wir auch mit einem vollen Tempo dran, haben Verfahrensbeschleunigungen dafür, damit wir dann ein gutes Tempo endlich hinbekommen.
Jörg Rapp möchte wissen, und das wollen auch viele andere wissen, es geht um die Pelletheizungen. Die wurden ja bis oder werden noch subventioniert. Jetzt ab nächstem Jahr wollen Sie die verbieten? Wollen Sie Holzöfen verbieten? Wollen Sie Kohleöfen verbieten?
Nein.
Ist mit den Pelletheizungen? Das möchte Jörg Rapp wissen.
Die werden überhaupt nicht weiter verboten, sondern im Gegenteil, wenn Ihre Heizung kaputt geht, Sie wollen sie ersetzen mit einer Pelletheizung, kriegen Sie die auch bis zu 50% gefördert. Auch dafür ein KfW-Kredit. Also das ist Teil der erneuerbaren Energien in den 65%, die Sie einsetzen. Sie können es auch hybrid machen, also ein Teil über Pellet. Das sind alles Möglichkeiten, die offen stehen.
Mhm. Es gibt noch eine Frage zum Thema die Förderung. Also es gibt eine Aussage, dass 50% gefördert werden soll. Das möchte Thomas Hauter aus Konstanz wissen. Die werden von Energieexperten wurde geäußert, dass das nicht ganz korrekt ist. Denn wenn sich jetzt Gesamtkosten auf 250.000 Euro zum Beispiel belaufen bei so einer Energiesanierung, die dramatischen Mietsteigerungen, also wie werden die mit einberechnet in so eine Förder- und Kostenunterstützungsberechnung, die Sie da anstellen?
Also was gefördert wird, ist die Heizung. Und dann gibt es davon bis zu 50%. Wenn Sie sehr reich sind, kriegen Sie in Anführungsstrichen nur 30% gefördert. Also jeder kriegt 30% gefördert.
Was heißt denn reich?
Das ist jetzt gerade in der Hand auch beim Bundestag, dass man genau dieses beschreibt. Aber wenn Sie zum Beispiel Kinderzuschlag bekommen oder Wohngeld beziehen, dann kriegen Sie auf jeden Fall die 50%. Das sind einfach die Kategorien, die wir haben, wo wir wissen, das sind Menschen, die auch in Deutschland Unterstützung bekommen, die kriegen auf jeden Fall automatisch auch die 50%. Und deswegen ist es bis zu 50%, weil man natürlich auch sagt, es gibt auch einen Teil der Bevölkerung, der es auch schultern kann, der aber trotzdem, auch die kriegen noch 30% gefördert. Und dann gibt es noch zusätzliche Programme für Dämmen, für Energieeffizienz, was man nicht machen muss, aber was sich häufig lohnt, wenn man es eh angeht. Und deswegen, es rechnet sich ja auch auf der Strecke, weil dadurch natürlich das Heizen ja auch viel billiger wird. Das heißt, es geht darum, die Investitionen am Anfang zu unterstützen. Es gibt die Förderung, also den Zuschuss, den man auch nicht zurückzahlen muss. Und dann gibt es zusätzlich für diejenigen, die es brauchen, auch noch einen sehr vergünstigten Kredit durch die KfW. Das heißt, es ist wirklich so geregelt, dass es auch jeder finanzieren kann.
Wir sind auf dem Maimarktgelände in Mannheim, hier im gläsernen Studio des SWR. Und wenn jetzt hier so von oben die Sonne reinkommt, dann wird es uns auch ordentlich warm. Und wir spüren jetzt mal so den ersten Hauch von Frühling heute. Ist auch gar nicht so schlecht. Frau Brandner, sind Sie nachher hier noch ein bisschen auf dem Maimarktgelände unterwegs oder flitzen Sie gleich weiter zum nächsten Termin?
Nee, ich bin noch ein bisschen da und es ist ja auch jetzt echt richtig schön sonnig und warm. Und man kann immer so viel hier entdecken. Also finde ich immer sehr spannend auf dem Maimarkt.
Wenn Sie jetzt hier so in Heidelberg sind, Sie haben ja gesagt, so halb-halb, haben wir eingangs der Sendung gesagt, wenn keine Sitzungswoche ist, dann versuchen Sie herzukommen, weil Sie ja wahrscheinlich hier dann auch Familie, Freunde und so weiter alles haben. Haben Sie überhaupt eigentlich Freizeit? Sie gelten ja wirklich als arbeitsreich. Haben Sie so eine Art Freizeitleben, Leben, sowas?
Also ich muss mir das immer hart erkämpfen, weil ich könnte auch nur arbeiten. Es gibt immer so viel zu tun, was man auch alles gerne machen würde. Aber ich achte auch wirklich darauf, dass ich Zeit mit meinen Freunden, Familie verbringe. Hier auch, also wir sind jetzt hier in Mannheim. Ich liebe es, auch an der Bergstraße spazieren zu gehen. Das ist einfach wunderbar. Oder am Neckar entlang Fahrrad fahren und einfach immer auch genießen, wie schön es bei uns ist.
Ja, die Region ist schön, bietet einiges. Wir haben Mannheim, wir haben Heidelberg, eine riesen, eigentlich Metropolregion, kann man so sagen. Die Leute hier haben aber natürlich auch, wie überall sonst, Probleme, die sie wahrscheinlich auch an Sie als Bundestagsabgeordnete herantragen. Wie viel Zeit haben Sie denn da in Ihrer Doppelrolle, sich überhaupt mit diesen lokalen Themen, die die Menschen hier beschäftigen, dann auch auseinanderzusetzen?
Ah, das ist für mich sehr wichtig. Also man kriegt darüber ja auch einfach unglaublich viel mit, was viele bewegt. Bei uns in der Region ist es ganz viel das Thema bezahlbares Wohnen. Also wie kann ich mir meine Miete leisten? Wie schaffe ich es, wenn ich eine Familie gründe, eine Wohnung zu finden, die ich mir leisten kann, ohne dass ich dann so weit wegziehen muss, dass es wieder zu weit ist zum Arbeitsplatz? Also sich auch, da bringe ich mich auch immer wieder ein bei uns in die Debatten, wie kriegen wir das hin, zum Beispiel wenn wir neue Flächen haben, dass wir da auch soziales und bezahlbares Wohnen verankern und sicherstellen.
Ist das so ein Heidelberger Problem nur oder betrifft das wirklich die gesamte Region, also auch Mannheim, auch Ludwigshafen, auch andere?
Das betrifft mittlerweile die ganze Region. Also natürlich ist in Heidelberg auch sehr stark verbreitet, aber ist auch schon in Dossenheim, also in der gesamten Region ist Wohnen heute mittlerweile ziemlich teuer geworden. Und das sicherzustellen, dass bei uns in der Region alle, die hier arbeiten, leben können, auch sich die Miete leisten können, das finde ich ist eine der größten Aufgaben, die wir als Metropolregion haben. Ein anderes Thema, was mich immer häufig mit auch umtreibt, ist die Kinderbetreuung, eine gute Kita, was sind die Schulen, wie ist es die Ausstattung bei den Haushaltsverhandlungen, die jetzt auch in vielen Kommunen anstehen, auch wieder immer dazu gucken, dass man genau diese Themen mit voranbringt. Das ist für viele sehr relevant bei uns. Das Thema Verkehr, Mobilität, ja, was wird umgebaut, Fahrradwege in der Region, gibt ganz viele Themen, die für uns hier relevant sind.
Können Sie mal so ein bisschen erzählen, wie Sie das praktisch umsetzen, also wie das in der Praxis funktioniert, dass man so in Berlin ist als Abgeordnete? Sie werden ja wahrscheinlich dann ab und zu mal telefonieren. Man sagt, Sie telefonieren relativ viel in der Welt rum. Hier mal Europa, dann Heidelberg, dann Berlin, dann Ministerium, dann Robert Habeck. Wenn Sie jetzt da Kontakt halten zu den Leuten, wie schaffen Sie es da wirklich auch dran zu sein und nicht zu sagen, ich rede zwar über euch, aber nicht mit euch oder vielleicht sogar an euch vorbei?
Also ich bin ja auch viel, also nicht nur am Telefon, sondern einfach vor Ort. Also man trifft Menschen und kommt ins Gespräch. Und was ich viel mache, ist, dass man dann eben sich darauf nochmal verabredet und sagt, jetzt gucken wir mal, was wir gemeinsam voranbringen können, wenn es ums Jugendzentrum geht oder wenn es um die Sanierung von dem Freibad geht und man dann auch guckt, welche Fördermöglichkeiten auf Bundesebene gibt es und dann wir Möglichkeiten auch aufzeigen, sagen, hier könnt ihr euch bewerben, hier hilft euch ein Förderprogramm zum Beispiel vom Bund, um vor Ort eine Sanierung vom Schwimmbad oder was auch immer ansteht, voranzubringen. Das sind auch die Verknüpfungen dann zwischen Bundesebene und dem, was lokal passiert. Ja. Häufig habe ich auch Fragen. Also wenn wir zum Beispiel überlegen, wie macht man das jetzt? Bei Corona haben wir das ganz häufig, habe ich das ganz häufig gemacht, dass wir dann einfach viele angerufen haben, gesagt haben, wenn wir das so machen würden, was bedeutet das für euch? Passt das in der Praxis? Also für uns ist ja auch wichtig, dass wir Menschen, denen wir seit Jahren vertrauen, auch anrufen können, fragen können, ja, Vereinsvorsitzende so und so oder Unternehmer so und so, passt es in der Realität? Also es ist auch nicht nur so, dass Menschen zu uns kommen, sondern ich gehe auch mit Fragen raus.
Wir haben gerade darüber gesprochen, Frau Brandner, Sie sitzen für Heidelberg, für den Wahlkreis im Bundestag. Und jetzt haben Sie schon viel gesagt über die Probleme im Land, aber wie konkret können Sie denn zugreifen, also auch machen sozusagen, Probleme auch lösen? Können Sie nur zuhören und es dann weitergeben oder haben Sie auch eine konkrete Handlungsmöglichkeit?
Also das hängt natürlich immer stark davon ab, um welches Problem es sich handelt. Viel, was vor Ort wichtig ist, wird im Gemeinderat entschieden. Da sitze ich nicht. Aber man ist natürlich permanent im Austausch. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wo werden neue Wohngebiete ausgeschrieben oder wie geht man mit alten hier in der Region den US-Flächen um? Also wird darauf Wohnen, welche Art von Wohnen, Gewerbegebiet? Und dann ist es so, dass wir das gemeinsam besprechen und sagen, was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Und welche Beispiele gibt es vielleicht aus anderen Städten, aus anderen Ländern? Wie kann man das besonders gut gestalten, damit am Ende lebendige Stadtviertel entstehen? Und da kann man dann auch gucken, welche Fördermöglichkeiten gibt es und dann sich auch dafür unterstützend aussprechen. Also wenn sich dann eine Stadt hier bei uns aus der Region bewirbt und sagt, jetzt bitte, Frau Brandner, legen Sie doch mal noch ein gutes Wort für uns ein, dann macht man das natürlich auch gerne. Das ist nicht jedes Mal am Ende meine Entscheidung, sondern das sind auch unabhängige Akteure, die das dann entscheiden. Aber natürlich hilft es, wenn die Abgeordnete vor Ort sagt, das ist übrigens eine super Sache und lassen Sie uns das machen. Und dann gibt es Bereiche, wo es Nachfragen gibt, zum Beispiel bei den Förderanträgen, warum kommt es nicht schneller, dann kann man nochmal nachhaken. Also es gibt viele Momente, wo man dann auch direkt einen Unterschied machen kann und den mache ich für unsere Region sehr gerne.
Sie sind jetzt in der dritten Legislaturperiode, 2013 haben Sie es reingeschafft, 2017 Wiederwahl und 2021 nochmal. Es gibt ja so ein bisschen das Klischee, ja, wir wählen die dann da, dann kommen die immer kurz vor der Wahl und haben dann ganz viel Ahnung von uns und dann gehen die nach Berlin, machen sich da ein schönes Leben, aber tun dann nichts mehr für uns. Sind Sie auch so eine?
Nee, also auf gar keinen Fall. Ich kenne übrigens aber auch wenige Kollegen, die nicht arbeiten und die nichts für ihre Region tun und die Dinge nicht voranbringen wollen, egal jetzt welche Partei. Wir haben wirklich alle immer großes Interesse daran zu schauen, dass wir besser vorankommen. Und wenn ich jetzt schaue, welche Aufgaben würde ich eigentlich noch gerne erreichen oder wo einen Unterschied machen. Wir haben in Radio News vorhin mehrfach die Lieferkettenproblematik gehört. Das ist eine, die uns durchaus auch umtreibt. Wir sind in vielen Bereichen sehr abhängig von China. Bei vielen strategischen Rohstoffen für unsere Handys, für alles Digitale, haben wir teilweise Abhängigkeiten von 100%. Das ist etwas, was auf Dauer nicht tragbar ist und nicht gut ist. Und da arbeite ich zum Beispiel viel mit dran, dass wir es schaffen, aus mehr Ländern auch zu uns zu importieren und bei uns auch wieder selber mehr zu machen in Deutschland, bei uns in der Region.
Letzte Frage an der Stelle. Sie sind jetzt seit drei Legislaturperioden im Bundestag für Heidelberg und das haben wir Sie vor anderthalb Jahren in der Sendung auch schon gefragt, denn Sie haben sich ja auch schon mal eingesetzt dafür, dass nach bestimmten Wahlperioden dann auch Schluss sein sollte, zum Beispiel nach dreien. Stellen Sie sich dann 2025 für die nächste Legislaturperiode hier nochmal zur Wahl?
Also momentan macht mir der Job sehr viel Spaß. Es ist noch viel zu tun, um unser Land zu modernisieren, voranzubringen. Und von daher, wenn man weiß nie, was noch passiert. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe, die Kraft weiterhin habe, diese Aufgabe auszufüllen. Und wenn ich dann die Unterstützung bekommen darf aus der Region. Aber wie gesagt, bis dahin läuft noch ein bisschen Wasser den Rhein runter.
Und als heimliche Ministerin von Robert Habeck, um nochmal das Handelsblatt zu bemühen, wo sehen wir Sie da vielleicht zum Ende der Wahlperiode? Vielleicht dann doch in der grünen Position, irgendwie parteipolitisch weiter oben?
Wissen Sie, ich gucke, dass ich jeden Tag meine Aufgaben gut mache. Das ist schon ganz schön viel zu tun und ich hoffe, dass wir da wirklich einen Unterschied machen können und das ist das, worauf ich mich auch fokussiere. Es ist groß genug, die Aufgabe.
Also, und wir haben weiter ein Auge drauf. Vielen Dank, Franziska Brandner, für Ihren Besuch und das interessante Gespräch in SWR 1, Leute. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.